Begnadigte Truthähne. Süßkartoffeln mit Marshmallows. Verkehrschaos. Es muss Thanksgiving sein, wofür wir dankbar sind. Unser Thema diese Woche. Hey guys, welcome to Amerika übersetzt, der Talk zu US-Wahl 2020. I'm Wendy Brown.
And I'm Jennifer Bourguignon.
Heute Abend ist die 24. November. Und Wendy, das ist eigentlich unsere Lieblingswoche des Jahres.
Absolut. Thanksgiving.
Genau. Und nicht nur Thanksgiving, muss man sagen, aber es ist auch, es hat zwei Bedeutungen für mich, weil normalerweise oder oft ist es auch der Woche, wenn die Weihnachtsmärkte öffnen. Und es ist auch ein von meiner allerliebste Zeit hier in Deutschland, die erste Glühwein zu trinken draußen. Und dieses Jahr findet das nicht statt. Und unsere Thanksgiving findet auch nicht in die traditionelle Form vielleicht statt. Wir würden auf jeden Fall trotzdem unsere Süßkartoffeln und Stuffing und Cranberries und auf jeden Fall Truthahn auf jeden Fall kochen. Aber vielleicht dieses Mal in einer kleineren Kreis und dann auch virtuell. Aber wir kommen später zu unserer Thanksgiving-Pläne für diese Woche. Aber heute Morgen hat angefangen mit, ich glaube für uns beiden, mit einem SMS von Freunden in den Staaten, wo ich gesehen habe, er gibt zu.
Und jein.
Jein.
Nicht
genau,
wirklich.
Genau, genau, nicht wirklich.
Und wer ist er?
Also er ist Trump. Gut, er hat nicht zugegeben, er hat nicht conceded, aber er hat zugegeben, dass der Übergabungsphase kann jetzt für Biden beginnen. Und so sieht das ein bisschen, ich meine, wir sind immer noch ein bisschen skeptisch, aber mindestens ein Schritt weiter kommen wir zu die Wahrscheinlichkeit, dass Biden am 20. Januar wird wirklich tatsächlich der Präsident werden.
Genau. Und heute wollen wir über ein paar Sachen reden. So eins über, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass Biden wirklich am 20. Januar Präsident sein wird. Was Trump noch macht, um das vielleicht zu verhindern. Wir haben auch gute Nachricht über diese, was dann wirklich freigegeben ist in die Machtübergabe und was Trump noch macht während seiner Lame Duck Phase, so dann während seiner letzten 70 Tagen, bevor er raus ist und was die Auswirkungen sind vielleicht von Trumps lange Verweigerung. Und natürlich wollen wir mit Thanksgiving enden. Also gute Nachricht ist, dass er sieht eher wahrscheinlicher jeden Tag so aus, dass Joe Biden wirklich am 20. Januar Präsident sein wird. Nur eine von 35 verschiedenen Gerichtsverfahren sind von die Trump-Team gewonnen. So alles, was er versucht, juristisch zu machen, klappt nicht bis jetzt. Es sieht so aus, als ein Bundesstaat nach dem anderen bestätigt dann die Wahlergebnisse. Und wir haben schon Pennsylvania, Georgia und Michigan, glaube ich.
Nevada war heute.
Das ist gute Information, weil bis 8. Dezember alle diese Streitigkeiten und Nachzählungen müssen fertig sein, sodass am 14. Dezember die Electoral College, die verschiedenen Wahlleute endgültig dann sagen, hey, unsere Stimmen gehen für entweder Joe Biden oder Trump. Und dann, das bedeutet, am 23. Dezember kommen alle diese Stimmzettel an in Washington D.C. Das ist alles sehr offiziell, ja. Und am 6. Januar gibt es eine gemeinsame Repräsentantenhaus mit Senat offizielle Auszählung der Wahlstimmen. Und dann ist hoffentlich dieses ganze Theater vorbei. Aber es kann auch anders ausgehen. Präsident Trump schwört, dass niemals, er wird niemals zugeben, dass es war die korruptesten Wahlen in der amerikanischen politischen Geschichte. Und er kämpft weiter gegen Betrug, besonders gegen die Dominion Software und Wahlmaschinen. Und Jiffer und ich können beide bestätigen, glaube ich, dass unsere beiden Väter sind genau die gleiche Meinung. Mhm. Die New York Times hat offenbar mit jeder Bundesstaat gesprochen schon und gefragt, gibt es überhaupt einen Hinweis, dass gibt's Wahlbetrug hier? Und alle Bundesstaaten haben gesagt nein. Aber Trump, sein Team und seine Anhänger sind noch fest davon überzeugt, dass es genug Wahlbetrug gab, um die Electoral College Ergebnis zu kippen. Ob irgendwas davon rauskommen wird, ist jeden Tag unwahrscheinlicher, aber immer noch eine Möglichkeit. Jiffer, ich glaube, dass du hast aber bessere Nachrichten über diese Machtübergabe.
Biden hat heute Abend eine Pressekonferenz gehabt. Er stand auf die Bühne mit mehreren von seinen neuen nominierte Kabinett-Team. Viel Gesicht, die wir gesehen haben in die letzten paar Jahre. Es gab viel Alumni von der Obama-Administration, also von John Kerry, die vielleicht wir hier in Deutschland kennen als der die Paris Climate Accord unterschrieben hat. Und er wird der neue Klimazar sein. Tony Blinken könnte die neue Außenminister sein. Und wenn ich sage könnte, das ist alles, ich meine, die sind alle nominiert, aber die müssen erstmal bestätigt sein.
Die müssen bestätigt bei dem Senat.
Genau.
Jemand hat mir gefragt, der Unterschied zwischen Repräsentantenhaus und Senat, und das Wichtigste jetzt zu wissen ist, dass der Senat mehr Macht hat als die Repräsentantenhaus, und vieles von dieses Macht kommt von dass die sind diejenigen, die nicht nur Kabinettpositionen, aber alle diese wichtige Positionen müssen, die nominieren, müssen bestätigt werden. Genau wie die obersten Gerichtshof nominieren, müssen auch bestätigen.
Genau. Einerseits fand ich ein bisschen so langweilig. Janet Yellen auch als Secretary of the Treasury. Ich meine, alle Namen und Gesichter, die wir schon gesehen haben. Und die sind alle so auch älter. Ich meine, Biden ist auch älter, kennt die wahrscheinlich schon 20, 30, 40 Jahre, kann sein. Einerseits finde ich das ein bisschen langweilig. Ne? So, es wäre auch toll, ein paar neue, frische Gesichter zu sein, ein paar so up-and-coming-Leute in der Demokratischen Partei. Andererseits, wenn Biden sagt, dass er will build back better, also zurückbauen, aber besser, dann braucht er auch diese erfahrene Leute, die schon am ersten Tag schon loslegen können. Besonders wenn der Übergabe, die Transition, schon eine längere Verspätung hat. Insofern, ja, die sind gute Auswahl. Ich hoffe, dass er auch findet Platz für ein paar jüngere Leute, vielleicht mit nicht so viel Erfahrung. Also es gibt auch Jake Sullivan, er war unter Obama ein Security Advisor, und er ist auch dann dabei bei der Sicherheitsrat. Insofern, es gibt noch Platz.
Ich glaube auch, dass diese Wahl von seinen ersten Leuten sagt, we're back. Also es ist eine klare Ablehnung von Trumps America First, oder wie von außen gesagt, ist America alleine Strategie. Und ich glaube, das ist für Deutschland sehr gut. Aber er hat auch gesagt, dass er würde die vielfältigste Kabinett aller Zeiten zusammenstellen. Und weil er sagte, er will, dass mein Kabinett sieht so aus wie die USA. Und ich glaube, der ist auf einem guten Weg dazu. Er hat mehrere Frauen schon ernannt, er hat schon eine Latino ernannt und Afroamerikaner. Und ich glaube, das von eine Frage von wie
bunt gemischt,
divers. Ja, bunt gemischt, ja. Er ist gut auf dem Weg.
Ja, was vielleicht der nicht so gute Nachricht ist, dass er muss wahrscheinlich am ersten Tag schon, hat er schon Herausforderungen, die Trump liegt in seinen Weg. Trump hat der Verteidigungsminister entlassen, Mark Esper, und hat auch drei andere Leute entlassen und hat dann seine so Loyalists oder Leute, die sehr nah an ihm sind, in die Stelle genannt. Und es kann sein, also alle haben, ich habe dann gedacht, was ist da los? Gibt es einen Coup oder was ist, also in den letzten paar Wochen haben wir dieses Wort mehrmals gehört, aber es kann auch anderer Grund sein. Ich glaube, ein Coup ist ein bisschen übertrieben, aber er will die Truppen in Afghanistan reduzieren. Von fast 5.000 bis so die Hälfte. Also er würde dann 2.500 da vielleicht lassen in den nächsten Jahr. Und das wollte der Verteidigungsminister Mark Esper nicht machen. Das will auch die NATO-Sekretargeneral Jens Stoltenberg auch nicht machen. Und die haben dann Angst, dass Afghanistan würde viel, viel schwächer und sein ohne diese amerikanischen Truppen. Das sehen die alle. Ich habe schon gesagt, ich war auch eine Weile in Afghanistan. Das sehe ich auch so, ehrlich gesagt. Und mehrere Sicherheitsleute machen sich echt Sorgen, wenn er reduzieren will. Er hat immer gesagt, dass er ist kein Kriegspräsident und wollte die Truppen zurück nach Hause bringen. Das wollte Obama auch, aber in Afghanistan ist es ein besonderer Fall und ob das die richtige Signal ist und ob das die richtige Zeit ist, ist eine große Fragezeichen.
Weil die Angst haben, dass die Taliban dann wieder zu mächtig sein wird.
Genau, genau. Und wie wir schon gesehen haben, in einer Machtvakuum, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass nicht nur der Taliban, aber andere terroristische Gruppen können dann Afghanistan benutzen als Traininglager. Iran ist auch eine große Frage in der Außenpolitik. Trump hat seine National Security Team letzte Woche gefragt für militärische Optionen. Die wissen, dass Iran baut sein Nuklearprogramm. Also Trump wollte nicht mehr in die so Iran-Deal sein. Fand das eine schlechte Deal, wollte eine bessere, aber hat es nicht gemacht. Und jetzt ist es so, dass Iran hat sein Uranium, wie sagt man Uranium auf Deutsch, Stockpile, haben die das 12-mal vergrößert in die letzten 5 Jahre, seit der Deal gebrochen ist. Und Trump hat die Idee, dann vielleicht eine letzte Attacke gegen Iran, bevor er geht. Und eine letzte, also Pompeo am Donnerstag war die erste US-Außenminister zu besuchen eine jüdische Settlement in der Westbank. Das zeigt, dass die USA will die Settlements in der Westbank anerkennen. Und das wäre eine große Änderung in US-Außenpolitik. Trump hat der US-Botschaft dann etabliert in Jerusalem und jetzt will er weitermachen mit seiner Israel-Politik und das als Teil von seiner Legacy wahrscheinlich, bevor er geht.
So, Jiffer, das ist aber nicht so unnormal, dass ein Präsident in seinen letzten Tagen so sein Lieblingsprojekte zu Ende bringt. Aber es sieht so aus, als ob Trump in viele verschiedene Richtungen auch jetzt geht, wo er die Hände von Joe Bidens Regierung wirklich fesseln will, oder?
Das ist nicht nur sein Legacy, aber so ein bisschen seine Revenge, seine Rache vielleicht.
Ja, genau. Ich habe gesehen, zum Beispiel, er weiß das schon für Joe Biden, diese Frage von Umwelt super wichtig ist. Und er hat dann die Ölbohrpaktverträge in Alaska, in die Naturschutz, riesen Naturschutzgebiet in Alaska, werden die jetzt versteigert. Und das ist etwas, das man wahrscheinlich nicht so einfach umdrehen kann, schätze ich. Auch für die Environmental Protection Agency, Trump hat über 100 Umweltvorschriften annulliert. Aber es kommt noch 30 plus mehr bis Ende des Jahres dazu, dass er annullieren wird.
Genau, das ist wie eine kleine Geschenk oder an beiden oder eine kleine Erinnerung. Hey, ich war hier. Das war auch von meinem Vater, wenn er redet über eine Liste von Trumps Erfolg und was er geschafft hat, redet immer von Deregulierung.
Aber dann ist es nicht nur Umwelt, ja, es ist auch in diese Federal Reserve, so mit Finanzen. Mhm. Und dieses sieht für mich sehr gefährlich für den USA. Wir sehen schon, dass als wir in eine nächste Corona-Welle kommen und gibt's keine neue Staatshilfe, das durch den Senat ins Haus gekommen ist. Und deswegen wirtschaftlich sieht es sehr schlecht aus die nächsten Monate. Aber Steven Mnuchin, der Finanzminister, hat ein Coronavirus-Notkreditprogramm gecancelt. Es gab viel Geld noch drin, das noch nicht benutzt war und konnte von Bidens Regierung noch benutzt sein. Aber Mnuchin hat einfach gesagt, nee, wir haben das noch nicht benutzt und wir geben dieses Geld wieder auf, wieder zurück.
Das erinnert mich ein bisschen an, wir zurück nach Afghanistan. Es gab einen langen Krieg mit den Sowjeten und die Afghaner und als die endlich zugegeben haben, die Sowjeten, und sind dann nach Hause gegangen. Die haben auch viel gestört, ne? So alles, was die gebaut haben, die Straßen, weil die haben auch Straßen gebaut und Brücken gebaut, das sie brauchten für ihren Militäransatz. Und bevor die gegangen sind von Afghanistan, die haben die Brücken kaputt gemacht, die haben die Straßen kaputt gemacht. Es ist so, okay, fein, wir haben verloren, aber wir nehmen dann alles mit, wie Kinder mit auf der Spielplatz, die nehmen ihr Ball und dann gehen nach Hause, und das erinnere ich so an.
Ja, es ist so, New York Times hat eine Zitat, es ist schwer zu sehen, dass Mnuchins Schritt als alles andere als ein Akt des Vandalismus ist. Ein Versuch, die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe unter Trumps Nachfolger zu erhöhen. So, die wollen es wirklich so schwierig für Bidens Team, so dass Bidens Team sieht unerfolgreich aus.
Genau. Und dass die nicht Bidens Team nicht dann können so ein Erfolg oder Programm bauen von was Trump schon angefangen hat.
Trump auch versucht in verschiedene Posten so Trump-Anhänger einzusetzen, die sehr lange Amtszeiten haben. Zum Beispiel in die Federal Reserve. Die wollen zwei Kandidaten da reinbringen in die Board of Governors, die Amtszeiten bis 24 und 2030 in Amt sein werden. Und auch machen wollen die das auch in die Federal Election Commission, drei Leute einzusetzen, die Amtszeiten für 6 Jahre haben. So, solche Leute, die Trump-Anhänger sind, werden sehr lange Auswirkungen haben. Und eigentlich würden Steuern in eine Richtung anders, als was Biden haben möchte.
Und Wendy, wir haben noch so 6 Wochen, 7 Wochen. Ich meine, es und wie gesagt, er hat nur heute Morgen oder gestern Abend gesagt, dass der Übergabungsphase beginnen können. Insofern, alles, es gibt noch Zeit. So weitere kaputt machen können oder andere Sachen zementieren können.
Es lohnt sich auch zu sagen, dass es sehr unnormal ist, dass normalerweise während dieser Lame Duck Phase, diese letzten 70 Tage von einer Amtszeit, man macht keine wichtige Politik.
Langfristige Politikentscheidungen. Ne?
Ja, genau. Man würde niemals Leute zum Beispiel in offene Posten setzen. Die würden die Posten leer lassen, so dass der nächste Präsident die Leute dann wählen könnte.
Normalerweise auch würde Trump so als Präsident der Präsident-elect einladen und willkommen im Weißen Haus und sein Kabinett vorstellen und sagen, hey, wenn du Ressourcen brauchst, dann frag einfach mal und wir sind hier für euch. Wir wollen alle, das ist in der Interesse von allen und von dieses Land, dass wir eine richtig gute Übergabe haben und wir arbeiten zusammen, wir sind Partners und so wird das normalerweise sein. Wir gucken alle zu sehen, was wird in die nächsten paar Wochen passiert, weil es ist so außergewöhnlich, dass wir können nicht so richtig sagen, was kommt.
Ja, wir werden auch in die nächsten Wochen dann immer wieder fragen, was sind die Auswirkungen von Trumps Verweigerung, diese Wahlergebnisse zu akzeptieren. Weil das einfach nur Ausnahmen ist und wir haben keine Erfahrung hier in diesem Land, wo wir jetzt bewegen. Die Republikaner bleiben treu zu Trump. Wir wissen noch nicht unbedingt warum, aber wir glauben, dass es, weil diese sehr wichtige Wahl in Georgia jetzt stattfindet in Anfang Januar mit für zwei Senatorenplätze, sprechen wir wieder in einer anderen Folge darüber, warum das so wichtig ist. Viele haben auch gesagt, dass die denken, Trump mag das immer weiter mit seinen Gerichtsklagen, weil er will Geld sammeln. Weil jeden Tag kriegen alle seine Anhänger mehrere E-Mails und sagen, ich brauche Geld für meine Verteidigung. Das Verhalten des Präsidenten wird das Vertrauen von vielen Menschen in diese Integrität von der Wahl dann irgendwie beeinflussen. Und wenn man keine Integrität mehr in Demokratie hat, dann was hat man? Und wir haben diese unglaubliche Zerstörung von Normen, das wir niemals gesehen haben. Und was bedeutet das? Bedeutet das in der Zukunft, dass wir alle enge Wahlergebnisse sofort gestritten, dass wir immer wieder Nachzählung haben und Gerichtsverfahren haben? Das haben wir bis jetzt nicht gehabt, aber dieses Jahr schon. So, wenn man die Legitimität der Wahlprozess in Frage bringt, in so eine gespalte Land, die Konsequenzen können sehr langfristig sein und auch sehr viel Bedeutung haben.
Aber nicht nur für den USA. Ich frage mich auch, wenn wir hier in Deutschland sitzen, wie die ganze Welt jetzt beobachtet und sieht, was jetzt passiert in den USA und was das auch bedeuten könnte für viele andere Länder in der ganzen Welt.
Ja, es ist nicht unbedingt die Aushängeschild für Demokratie, oder?
Nein.
Aber Jiffer, jetzt haben wir Thanksgiving.
Yes. Okay, gut, jetzt zu einem glücklichen Thema. Und zu Thanksgiving, Wendy, unsere Lieblingsamerikanischer Feiertag.
Aber, und warum ist das unsere Lieblings?
Also, weil es geht um Essen. Das ist ein Grund.
Es geht um Familie und Freunde. Es geht nicht um Geschenke. Es geht um, es ist eine von den reinsten Feel-Good. Wir wollen einfach zusammen sein. Keiner darf alleine sein an dem Tag. Es ist einfach eine sehr schöne, echte Feiertag.
Nach meiner Studienzeit, als ich irgendwo anders in die Welt war, dann bin ich immer zusammengekommen, entweder mit anderen Amerikanern oder habe ich auch meine erste deutsche Thanksgiving gehabt in 2007 schon. Als meine beste Freundin hat besucht von New York und ich dachte, es fällt aus jetzt, ich bin jetzt in Deutschland, aber sie hat gesagt, nee, komm, wir müssen irgendwas machen. Unsere deutsche Freunde fanden das total spannend. Süßkartoffelpüree mit Marshmallow? Was ist das? Wir haben diese traditionelle Thanksgiving gekocht und waren ganz begeistert von die ganze Gericht, die nie vorher gesehen haben und von dieser Tradition und nicht nur von das Essen, aber auch von einer Tradition, die viele Amerikaner haben und das ist, was ich nenne, immer Dankbarzeit. Ich habe nicht gewusst, dass es kein deutsches Wort war, weil ich habe das einfach so Dankbarzeit genannt und alle haben zugenickt und dann dachte ich, das war eine echte Wort, aber es ist jetzt, das ist ein Zeit nach das Essen, wann normalerweise wir gehen herum und jeder muss dann sagen, wofür die dankbar sind. Aber ich habe auch gemerkt von meiner ersten paar Thanksgiving hier in Deutschland, dass es gibt einen kulturellen Unterschied, dass wir Amerikaner, weiß ich nicht, wir sind ziemlich bequem mit.
Wir sind sehr offen, ja.
Wir sind offen, wir erzählen irgendwas persönlich, ohne so richtig Pause oder so denken. Aber für meine deutschen Freunde war das ziemlich unbequem. Sie fanden das sehr unangenehm, irgendwelche persönliche Geschichte mit manchmal ein paar fremde Leute zu teilen. Und dann merkt man, die kulturelle Unterschied.
Ja. Yeah. Und weil keiner sollte alleine sein am Thanksgiving, der geschäftigste Reisetag des Jahres ist der Tag vor Thanksgiving. Auch dieses Jahr, trotz Corona-Lockdowns, ist es erwartet, dass 50 Millionen Leute unterwegs sein werden. Und weil das Verkehrschaos rund um Thanksgiving so berühmt ist, hat Google auch schon ein extra Thanksgiving Traffic Watch App entwickelt. Es ist auch eine Tradition nicht nur von Truthahn, aber auch von Football, American Football. Gibt es immer Footballspiele, dass man dann im Fernseher dann zuschaut. Und es gibt den Macy's Day Parade in New York City. Riesige, mit Helium gefüllte Balloons, Paradewagen, Rockettes, Blaskapellen, Gesangs- und Tanzperformances von Broadway Musicals. Es findet tatsächlich dieses Jahr statt, aber in so einer Pandemie-Version, nur im Fernseher. Normalerweise gibt's über 8000 Mitarbeiter, dieses Jahr nur eine knappe 1000. Und diese Riesenballons, die sind jeweils von statt 80 bis 100 Händler, so menschliche Händler. Dieses Jahr, die werden nur jeweils 25 Menschen haben plus 5 Fahrzeuge. Denk ein bisschen dran an The Love Parade, aber für Familien. Ich setze einen Link von letztes Jahres Parade in den Shownotes ein. Und gibt's auch, also mit Truthahn gibt's die allerhäufigste Truthahn, das genommen wird, heißt Butterball, Butterball Turkey. Und es gibt sogar ein Hotline, so ein 800-Nummer, das man anrufen kann, falls man Probleme hat. Und jedes Jahr, dann findet man auch nachher verschiedene Geschichten von was dann, worüber Leute angerufen haben. Ein paar davon über die Jahre sind zum Beispiel, eine Frau hat angerufen und gefragt, ob ihr Truthahn ausdehnen würde, so wie Backwaren ausdehnen würde. Und sie dachte, dass war das Truthahn so groß wäre, dass vielleicht wäre, wenn es ausdehnen würde, ist ihr Backofen nicht groß genug dafür. Andere hat seine Truthahn mit einer Kettensäge halbiert und wollte fragen, ob das immer noch okay war, dass er das essen konnte. Ein anderer hat ein Handtuch, hat sein Truthahn in ein Handtuch gewickelt und dann drauf getrampelt, um die Knochen zu brechen, so dass es in die, eine Pfanne passen würde. Es gab auch eine Frage, eine Frau, und sie hat angerufen, sie sagte, oh, ich habe ein Problem, ich habe meinen Truthahn in ein Schneebank getan, weil ich keinen Platz in meiner eigenen Geführtour hatte. Aber es hat gestern Abend geschneit und ich finde ihn nicht mehr.
Damit können die nicht helfen, oder?
Ja, genau. Ich weiß es gar nicht, warum sie dann die Hotline angerufen hat. Und eine andere Frau hat gesagt, ja, ich habe meine aufgetauchten Truthahn ausgespült, aber ich kann irgendwie nicht die ganze Seife wieder jetzt rauskriegen. Und sie wollte wissen, ob die dann Tipps dazu hatten. Oh Gott. Die kriegen jedes Jahr viele, viele Anrufe aus Schränken. So, wo wirklich die Schwiegertochter oder jemand irgendwo sich verstecken muss, um die Hotline anzurufen, weil sie sagt, ist es mir zu peinlich, meine Schwiegermutter oder meine Mutter zu sagen, dass ich nicht weiß, wie das geht. Und sie fragt dann heimlich nach.
Aber dieses Jahr gibt's wahrscheinlich wegen Corona und weil die Leute vielleicht nicht alles zusammenkommen, Leute, die machen dasselbe für das allererste Mal. Und ich gehe davon aus, dass diese Hotline wird sehr besetzt.
Und Präsident Trump dürfte heute, glaube ich, seine 2 Truthähne begnadigen, ja? Mhm. Und wie heißen die dann dieses Jahr, Jiffer?
Jared und Ivanka.
Nein. Das ist Jiffers Wunsch. Aber die heißen dieses Jahr Corn und Cob. Gibt es immer diese 2
Maiskolben. Was bedeutet Maiskolben?
Ja, genau, Maiskolben. Und es gibt immer komische Namen, die geben. Und die Truthähne werden begnadigt und nicht für Thanksgiving dann gegessen. Aber die kommen auf ein kleines Farm, das ein Teil von Virginia Tech Universität ist. Aber ich war sehr traurig, weil ich wollte wissen, wie lange dann leben die da. Und das Problem ist, dass die sind überhaupt nicht überlebensfähig. Und die leben noch nur ein paar Monate, weil die Brüste sind so groß, weil die so viel Fleisch auf die Brust haben, dass die kippen um.
Oh Mann, das ist, ja. Ja, jetzt haben die Deutsche schon Angst vor TTIP und jetzt, wenn die hören von Truthähne mit großen Brüste.
Ja, ich weiß es gar nicht, ob die deutsche Truthähne so, so groß und, ja.
Also ich habe, letztes Jahr hatte ich so ziemlich viele Leute, du warst auch dabei, aber wir hatten zwei Truthähne, jede 16 bis 18 Kilo.
Boah.
Aber Wendy, bevor wir gehen, dann müssen wir vielleicht sagen, oder ich frage dich zuerst, Wendy, dieses Jahr, wofür bist du dankbar?
Wow, ich hatte schon gewusst, dass du das fragen würdest. Überhaupt nicht vorbereitet.
Dieses Jahr war total scheiße für der Welt.
Dieses Jahr war eine super, super
shitty year.
Ja, und ich bin eigentlich froh, dass das Jahr fast vorbei ist. Ich bin eigentlich sehr, sehr dankbar, dass es meiner Tochter so gut geht. Sie ist in ihrer eigenen Wohnung und es geht ihr blendend jetzt. Und ab und zu habe ich so ein bisschen Schuldgefühl, dass ich nicht zu Hause die Mutti bin, die sagt, oh, ich vermisse meine Tochter. Ich bin so froh, dass sie auf ihr eigenen Füßen steht und dass sie so weit gekommen ist. Für dich?
Ich bin froh, dass Biden gewonnen hat. Ja! Mann, war das eine Erleichterung. Mehr persönlich, ich bin glücklich. Ich bin dankbar, dass knock on wood, wie man sagt, dass wir bis jetzt alle gesund sind. Man soll es nicht laut sagen, weil dann kommt das. Aber ich bin auch Wendy, dankbar, dass wir das geschafft haben. Also wir haben schon wahrscheinlich erzählt, dass dieser Podcast war eine Idee und ich war nicht sicher, als wir angefangen haben, ob wir wirklich das schaffen würden bis zum Wahl und beyond. Aber das haben wir gemacht und ich bin dafür und für unsere Freundschaft auch sehr dankbar.
Ja, und absolut.
Lass uns da zu anstoßen.
Und wir hören nicht auf und machen weiter mit all unsere aufregenden, nicht politischen Themen.
Und dafür hoffentlich sind unsere Zuhörer dankbar.
Ja, genau. So, wir hoffen, dass alle am Wochenende zumindest spätestens ein bisschen Zeit nehmen, um auch darüber nachzudenken, wofür ihr dann dankbar seid.
Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Bourignon. Original Musik von der sehr talentierten Reha Omayor. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow us auf Twitter @AmerikaÜbersetzt. Danke und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!